Wir lesen wieder ein Wort aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 8 bis 15 und dann noch drei Verse zum Schluss des 7. Kapitels. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Sizilien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und dann ist im Kapitel 7 die lange Verteidigungsrede des Stephanus. Und wir lesen noch Vers 51 bis 53 aus Kapitel 7. Da sagt Stephanus, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Liebe Brüder und Schwestern, vor 14 Tagen hörten wir ja über die Wahl der 7 Armenpfleger und Stephanus war ja einer von ihnen. Wir sahen aber auch, dass er und Philippus dadurch noch besonders auffielen, dass sie das Wort verkündigten. Philippus bezeichnete man sogar als Evangelisten. Zuerst hörten wir von Stephanus, als er als Armenpfleger gewählt wurde. Er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und hier wird nun weiter von ihm gesagt, er war voll Gnade und Wahrheit, voll Gnade und Kraft. Es ist eigenartig, dass in der Bibel oft nur sehr wenig über manche Menschen, was ihre Herkunft und ihr Umfeld betrifft, gesagt wird. Menschen, die aber Hervorragendes für das Reich Gottes geleistet haben und besondere Werkzeuge in Gottes Hand waren. So wissen wir auch nichts über die Biografie dieses Stephanus. Sein Name heißt auf Deutsch Kranz und erinnert uns vielleicht an den Siegeskranz, den er sich errungen hat durch seinen Märtyrertod. Woher er stammte und wie er zum Glauben an Jesus gekommen war, wird nicht berichtet. Ein Ausleger sagt wohl zu Recht, biblische Männer sind keine Denker und Theoretiker, die weltanschauliche oder theologische Systeme über Gott entfalten, sondern Zeugen des lebendigen Gottes, durch die er handelt. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass man am Schicksal des Stephanus ja auch erkennen kann, welche Konsequenzen die Nachfolge Jesu haben kann. Denn er war ja auch der erste Blutzeuge in der urchristlichen Gemeinde. Sein Charakter und sein Verhalten jedenfalls sind uns bis heute ein Vorbild und ein hervorragendes Beispiel eines ernsten Christen und Zeugen Jesu. Diese ihm von Gott verliehene Gnade und Kraft kam nun in den großen Wundern und Zeichen im Volk besonders zum Ausdruck. Und das wirkte sich in Heiligtum und wohl auch in anderen, in Heilungen und wohl auch in anderen machtvollen, helfenden oder richtenden Eingriffen in den Lebenslauf der anderen aus. Dadurch, dass hier von der Synagoge der Libertiner und anderen gesprochen wird, erfahren wir, dass die Christen damals nicht nur im Tempel, sondern auch in den Synagogen, in den Bethäusern Zeugnis gaben und die Botschaft von Jesus verkündeten. Sie taten das in der gleichen Weise, wie das Jesus hier auch schon getan hatte. In Lukas 4 wird uns davon berichtet, wie Jesus nach seiner Gewohnheit in einer Synagoge in seiner Heimatstadt Nazareth kam. Es wurde ihm dort das Buch Jesaja gereicht, woraus er eine Stelle zitierte, die sich auf den kommenden Messias bezog und knüpfte dann daran an und sagte, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Genauso gingen nun auch die Christen mit ihrer Verkündigung des Evangeliums vor. Dieses Bethaus, in dem Stephanus wohl predigte, nannte man die Synagoge der Libertiner oder Versammlung freier Männer von Nachkommen ehemals jüdischer Sklaven. Sie repräsentierten die hellenistischen Juden aus der Diaspora. Und wahrscheinlich gehörte auch Stephanus ursprünglich zu einer solchen Synagoge. Diese Libertiner mit den anderen genannten Gruppen waren nun mit der Botschaft des Stephanus nicht einverstanden und so diskutierten und stritten sie mit ihm. Man kann sagen, hier fand nun ein Religionsgespräch statt, bei dem wohl auch Paulus aus Tarsus, der spätere Apostel Paulus, als Zuhörer oder auch als Beteiligter am Disput dabei war. Und nun sagt die Schrift in Vers 10, sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Was die Hellenisten hier über den Sinn und den Zweck des Alten Testaments sagen konnten, war sehr dürftig gegenüber dem, was Stephanus zu sagen und auf Jesus Christus hin zu deuten wusste. Weil er ihnen nun haushoch überlegen war und es ihnen nicht gelang, Stephanus mit fairen Mitteln zu widerlegen, griffen sie zu faulen Tricks und ließen falsche Zeugen gegen ihn auftreten. Ihre Anklagen entsprachen denen, die man schon gegen Jesus vorgebracht hatte. Die falschen Zeugen sagen hier, Vers 13 und 14, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus der Nazaräer wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Moses überliefert hatte. Freilich deuten auch falsche Zeugen manchmal die Wahrheit an, denn Wahrheit und Lüge können oft dicht nebeneinander liegen. Es ist durchaus vorstellbar, dass Stephanus gegen das Opferwesen, gegen die Heiligkeit der Tempelstätte und die letztgültige Autorität des Gesetzes gesprochen hatte. Und darauf lässt seine Rede vor dem Hohen Rat in Kapitel 7 ja schließlich schließen. Bestimmt stellte er klar heraus, dass Gott das letzte Wort in Jesus und nicht aber in Moses gesprochen hatte. Und das war für jüdische Ohren Gotteslästerung. Deshalb wurde er hier vor den Kadi, vor den Hohen Rat zitiert, vor dem er die Rede hielt, von der das ganze 7. Kapitel berichtet. Wir haben davon die letzten 3 Verse noch gelesen. Und diese ganze Rede wird manchmal auch die Verteidigungsrede des Stephanus genannt, als eine Antwort auf die gegen ihn erhobene Anklage. Sie scheint aber eher eine Apologie zu sein, eine Darstellung der Lehre, die zu seiner Verhaftung und zu dieser Verhandlung geführt hatte. Und da seine Lehre die wichtige Frage der Gültigkeit des Judentums so berührte, dass sie es als Gotteslästerung empfanden, wird seine Ansprache freilich auch zu einer Verteidigungsrede für das eigene Leben. Gespannt sehen nun alle im Hohen Rat auf ihn und sehen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Die Mitglieder des Hohen Rates sehen auf seinem Angesicht nicht die Angst eines Menschen, der sich nun der Wut seiner Feinde preisgegeben sieht. Sie sehen nicht die Überlegenheit eines Besserwissers, aber auch nicht die Empörung eines Rebellen. Beim Anblick des Glanzes auf seinem Angesicht mussten sie eher einen Gottesboten voll Heiligkeit, Liebe und Wahrheit erkennen. Und daher muss wohl ein Schauer die Versammlung ergriffen haben, ein Empfinden der göttlichen Nähe und der Heiligkeit, sonst hätten sie ihn ja nicht so lange reden lassen. Stephanus zeigt, in dieser langen Rede in Kapitel 7 die negative Linie des Ungehorsams gegen Gott und sein Wort und das Widerstreben gegen den Heiligen Geist in der Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes. Doch erlaubt mir bitte diese Randbemerkung. Nicht, dass wir meinen, in der Geschichte des neutestamentlichen Gottesvolkes, der Gemeinde Jesu Christi, also wäre diese negative Linie nicht zu finden. Im Alten wie im Neuen Testament wird nicht gerade wenig vom Ungehorsam und vom Widerstreben der Gläubigen berichtet. Diese Tatsache darf uns deshalb nicht dazu verleiten, uns selbst und unsere eigene Situation davon auszunehmen. Schließlich ist uns das alles zur Warnung geschrieben, wie es im 1. Korintherbrief heißt. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Denn der fortgesetzte Widerstand gegen Gott und der Ungehorsam gegen sein Wort haben Gottes Gericht zur Folge. Wir lesen hier, wie Stephanus am Schluss seiner Rede sagt, wie eure Väter. Und in dieser langen Rede vergleicht Stephanus also die Juden seiner Zeit mit ihren Vätern. Anhand der Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes, die Stephanus nun von Abraham und all den Patriarchen an über Mose bis zu den Tagen Davids vor seinen Hörern ausbreitet, wir können das ja daheim mal nachlesen, da kommt er schließlich auf den Tempel zu, und darauf zu sprechen, dass der Höchste nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wohnt. Er lässt sich nicht in einen menschlichen Raum einengen, dass er nur dort zu finden wäre. Denn er ist überall. Stephanus will seinen Hörern klar machen, dass, so wie schon Mose prophezeite, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken, dieser nun auch zu ihnen gekommen ist, als ein unerkannter und von ihnen verkannter, nämlich in der Person Jesu Christi. Israels Auflehnung gegen Gott ist aufs Neue ganz augenscheinlich, indem sie diesen einzigartigen Propheten, der in Jesus zu ihnen kam, hinweggetan haben. Und jetzt, da Stephanus auf ihn hinweist, indem er von Jesus als ihrem Messias Zeugnis gibt, lehnen sie ihn immer noch ab. Stephanus spricht dann weiter in Vers 43, in Kapitel 7, von den Götzenbildern und dem Götzenkult der Väter, die schon dem Heiligen Geist widerstrebten und die den Herrn veranlassten, Gericht an ihnen zu üben. Das Stichwort Babylon musste sie an die Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 587 vor Christus mit der damit verbundenen Zerstörung von Stadt und Tempel und Wegführung der Bevölkerung in das babylonische Exil erinnern. Und diesem Gericht ging ein fast unglaublicher Widerstand der Juden, ein Ungehorsam gegen das erste Gebot, das völlig auf den Kopf gestellt wurde, und ein geradezu teuflisches Widerstreben gegen den Heiligen Geist voraus. Die schwere Heimsuchung des Herrn 10 Jahre vorher, 597 vor Christus, hat das Volk und seine Führer in keiner Weise zur Besinnung gebracht. Vielmehr huldigten sie einem beinahe unbegreiflichen Götzendienst, wie es dem Propheten Hesekiel in dem vor dem Gebet gelesenen Kapitel 8 in einer Vision offenbart wurde. Der Widerstand gegen Gott hatte sich bis zu seiner totalen Verachtung gesteigert. Gott zeigt Hesekiel zuerst am Tempel das nördliche Tor zum Priestervorhof, das auch Altartor genannt wurde und das der Haupteingang zum Brandopferaltar war. Und dort im inneren Vorhof also findet er ein Bild, das die Eifersucht Jahwes erregen musste. Gemeint war wohl das Astarte-Bild des Manasse, das Josia entfernt hatte, das aber seit Hesekiels Wegführung wieder aufgerichtet worden war. Dieses Bild an heiliger Stätte stellte eine öffentliche Verhöhnung des Herrn dar. Aber es war beileibe nicht das Einzige. Hesekiel wird wieder in den Torweg hineingeführt zu einer Kammer mit einer geheimen Tür, zu der ihm Gott den Zugang weist. Und was sieht er da? Wörtlich allerlei Gebilde von scheußlichem Gewürm und Vieh und allerlei Götzen ringsherum an die Wand gezeichnet. Es waren also Wandzeichnungen, offenbar Göttergestalten mit Tierköpfen, die an ägyptische Kunst und an Götzendienst erinnerte. Und davor standen 70 Männer. Diese Zahl erinnert uns an die 70 Ältesten, die Moses zur Anbetung Gottes auserwählen ließ. Aber welch ein Unterschied zu dem, was Hesekiel nun sah. Hier trieben sie in der Finsternis ihren geheimen Götzendienst, anstatt den lebendigen Gott anzubeten. Und damit noch nicht genug. An einer anderen Stelle im Tempel des Herrn, im äußeren Vorhof, muss er sehen, wie Frauen Israels der babylonischen Gottheit Tammuz huldigten, einer Gottheit, deren Tod im Absterben der Natur beklagt wurde, während sein Wiederaufleben im Frühjahr wieder mit Freuden gefeiert wurde, und dies besonders von Frauen. Das vierte und schlimmste aber, das Hesekiel zu sehen bekommt, befindet sich im inneren Vorhof. Dort stehen unmittelbar vor dem Heiligtum etwa 25 Priester, die sozusagen dem Herrn den Rücken kehren und Sonnendienst, Sonnenanbetung treiben, indem sie zur aufgehenden Sonne hin niederfallen und anbeten. Nach einer Sitte der Perser halten sie dabei Baumreiser vor die Nase, um damit den eigenen unreinen Atem aufzufangen. Also reiner Götzendienst in der Wohnung des Ewigen, im Tempel, der Jahwe, dem ewigen Gott, geweiht war. Und deshalb trat dann das ein, was Hesekiel in einer weiteren Vision in Hesekiel 11 schaute, und die Herrlichkeit Jahwes erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, welcher gegen Osten der Stadt ist. Zwar verwarf Gott deshalb sein Volk nicht, aber er ließ ein schier unbarmherziges Gericht über die Juden ergehen. Sie aber haben nichts verstanden, wie es die Geschichte der Könige Israels und Judas zeigt. Wie oft heißt es da von einem König, und er tat, was dem Herrn übel gefiel, und machte Israel sündigen. Die Chronik der Könige des Bundesvolkes Gottes weist mehr Könige auf, die das Volk zum Götzendienst verführten, als solche, von denen es geschrieben steht, dass sie taten, was Jahwe wohlgefiel. Nun, wie eure Väter, so auch ihr, stellt nun Stephanus fest. Denn das war auch nicht anders zur Zeit Jesu und zur Zeit der Urgemeinde. Denselben hartherzigen Widerstand wie gegen die Propheten im Alten Testament stellte Stephanus auch bei seinen Zuhörern fest. Also keine Besserung. Im Gegenteil, bei den Juden der damaligen Generation erreichte der Widerstand gegen den lebendigen Gott seinen letzten Höhepunkt. Sie wurden zu Verrätern und Mördern ihres Messias, des Sohnes Gottes. Obwohl doch die Schrift an vielen Stellen genau auf Jesus als den Erretter und Erlöser Israels hinwies. Wer es genau wissen wollte und in der Schrift um Klarheit forschte, der konnte Jesus als Gottes Sohn erkennen. Auch wer die Wundertaten wie Speisung, Totenauferweckung und Heilungen miterlebte, wer ihn als Mensch erlebte und ihn sprechen hörte, musste, wenn er ehrlich war, zu dem Schluss kommen, Jesus ist Gottes Sohn. So hat es auch Petrus in seinem Bekenntnis im Namen der Jünger ausgesprochen. Es wurden zwar viele zur Urgemeinde hinzugetan, doch die Masse des Volkes erkannte ihn nicht. Sie wollten ihn nicht erkennen. Das Volk widerstand Jesus und widerstand Gott. Und dieser unüberbietbare Widerstand hatte darum auch ein bis heute in der Menschheitsgeschichte seinesgleichen suchendes Gericht zur Folge. Ein Gericht, das immer noch nicht abgeschlossen ist, das erst sein Ende findet, wenn der Herr Jesus wiederkommt. So wie es der Apostel Paulus zum Beispiel in Römer 11 prophezeit. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzeit der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion die Errettung kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Auch hier gibt es eine gewisse Parallele zur Schau des Hesekiel, das wir schon erwähnten. Die Herrlichkeit Jahwes erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, welcher gegen Osten ist. Damit ist der Ölberg gemeint. Dort stand Jesus auch, als er über Jerusalem weinte. Im alttestamentlichen Wort verlässt Gott Stadt und Tempel und stellt sich auf den Ölberg, gleichsam um der Zerstörung zuzusehen. Aber auch bei der Beendigung des Gerichtes, um sich seines Volkes wieder anzunehmen. Im Neuen Testament, als Jesus auf dem Ölberg stand und über Jerusalem weinte, über die Stadt, die nie hören wollte und die Propheten tötete, da hatte ihn das Erbarmen mit seinem Volk und mit seiner Stadt übermannt. Und bald danach verließ der zum Tode verurteilte Jesus Christus die Stadt und den Tempel, um sich kreuzigen zu lassen und dem unabwendbaren Gericht Gottes freien Lauf zu lassen, das dann auch knapp 40 Jahre später eintraf und Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleichmachte, wie es Jesus schon vorausgesagt hatte, dass von diesem herrlichen Bau des Tempels kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Wie eure Väter, so auch ihr, sagt Stephanus in seinem nun leidenschaftlichen Ausbruch. Und doch dürfen wir diese letzten Sätze seiner Rede, Vers 51 bis 53, nicht als ein Polemisieren oder Schimpfen und die Wahrheit den anderen an ihren Kopf schleudern verstehen. Der Mann, der mit einem Antlitz wie ein Engel vor seinen Richtern stand, der lässt sich jetzt nicht am Schluss von Fleisch und Blut zu bloßer Heftigkeit hinreißen. Wir müssen sehen, dass im Hintergrund heißer Schmerz um sein Volk ihm Sorge machte. Und was er sagte, das sagte er in tiefem Ernst vor Gott. So wie dann auch später Paulus in seiner härtesten Anklage gegen Israel der blieb, der großen Trauer und unaufhörliches Weh um seine Brüder in Israel im Herzen trug. Und diese Feststellung des Stephanus hier im Vers 51, ihr Halsstarrigen und ihr Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt immer dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr, mag als schwerster Vorwurf in seiner Rede empfunden werden. Sie ist aber doch bis in den Wortlaut hinein biblisch. Auch hier sagt Stephanus nur, was die Schrift sagt. Er sieht und zeichnet Israel als eine Einheit gestern und heute. Er sieht die Propheten, wie sie abgelehnt und verfolgt wurden, gerade weil sie die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten. Und kein Wunder, dass nun erst recht die Söhne dieser Prophetenmörder jetzt zu Verrätern und Mördern dieses nun gekommenen Gerechten geworden sind. Ein Ausleger sagt in diesem Zusammenhang, die Anklage gegen Stephanus und die Christen kam aus einem tief verlogenen, selbstzufriedenen Bild, das sich Israel von sich selbst und von seiner Geschichte gemacht hatte. Sie sahen sich als das bevorzugte Gottesvolk, das mit seinem Tempel und mit seinem Gesetz in schöner Frömmigkeit vor Gott dastand und waren empört, wenn man diese ihre eitle Einbildung mit der Botschaft von Jesus angriff. Aber eben das Gesetz, die Schrift, auf die sie sich beriefen, zerstörte den lügenhaften Wahn und zeigte Israels wahres Bild. Wohl hatten sie das Gesetz durch heilige Vermittlung, durch Anordnung von Engeln, wie es im Galaterbrief heißt. Sie haben das Gesetz empfangen, aber gehalten haben sie es nie, denn das konnte auch keiner. Stephanus hat recht, so wie eure Väter, so auch ihr. Ihr seid nicht besser als eure Väter und eure Väter waren nicht besser als ihr. Ihr kommt alle aus der gleichen sündigen Verflechtung, aus dem Teufelskreis, aus dem ihr alleine nicht herauskommt. So wie eure Väter, so auch ihr. Und wir? Nun bleibt uns nur noch diese Frage. Und wir? Und wir heute? Was ist mit uns? Wie reagieren wir? Wir können jetzt den Finger erheben und auf die Juden zeigen. Wenn wir aber bedenken, dass es sich doch damals um das alttestamentliche Bundesvolk, also um Gottes Volk, um Gottes Gemeinde gehandelt hat, dann sieht die Sache wieder anders aus. Dann müssen wir uns an die eigene Brust schlagen und bekennen. Das, was Stephanus in unserem Textwort sagt, hat heute in der traditionellen christlichen Kirche und in der Gemeinde noch volle Aktualität. Und darum geht das auch uns etwas an. Denn in der Gefahr stehen wir alle, dem Geist Gottes zu widerstehen. Als ich diesen Bericht Hesekiels in Kapitel 8 bei der Vorbereitung gelesen habe, war ich erschüttert zu sehen, wie sich das Volk Gottes in erschreckender Weise seiner Umwelt angepasst hat. Hier das Heiligtum Jahwes des Bundesgottes und daneben das Götzenbild der Astarte. Äußerlich war alles in bestem Einvernehmen und in bester Ordnung. Der Tempel Gottes war da. Im Tempel des lebendigen Gottes jedoch Huldigung ägyptischer und babylonischer Götzen und Sonnenanbetung. Eine Religionsmischerei also, wie es auch heute sehr modern und beliebt ist in unserem sogenannten christlichen Abendland. Man lässt alles gelten, denn man will ja tolerant sein. Nur gegen die Christen selbst, die Christen, die dagegen aufmucken, gegen sie ist man intolerant und beschimpft sie als Fundamentalisten. Einige Beispiele dazu. Weil Kardinal Meissner und Bischof Mixer und Eva Hermann christliche Werte einforderten, drosch die Springerpresse wie Bild gnadenlos auf sie ein, während der Dalai Lama, ein Buddhist, der sich als Gott versteht, wie von Ihnen, von diesem Bild, mit Willkommen, eure Heiligkeit begrüßt und gewürdigt wurde. Also solchen Unterschied macht man. Man jubelt den Buddhisten hoch und vom Christentum und von der Bibel will man nichts wissen. Schon im Februar 2006 demonstrierten etwa 4000 Muslime in Brüssel, mitten in Europa also, mit Transparenten des Hasses, wie Tod den jüdischen Hunden, Tod den Christen. Und trotzdem, dass diese Kundgebung verboten war, gab die Brüsseler Polizei den Fanatikern sogar noch Polizeischutz. Außerdem werden ja eine Menge Moscheen in unserem Land gebaut. Ich sagte es schon einmal. Eine schöner und größer als die andere, die für den besonderen Machtanspruch aber des Islam in unserem Land mit christlichen Wurzeln steht. Und zurzeit ist gerade die atheistische Welle am Überschwappen mit Buchtiteln wie Der Gotteswahn oder Wir brauchen keinen Gott. Oder der Herr ist kein Hirte. Wir sehen also, die Zeiten eines gemütlichen Christseins in unserem sogenannten christlichen Abendland neigen sich dem Ende zu. Weil eine liberal-linke und feministische Ideologie seit Ende der 60er Jahren den Ton angibt in Gesellschaft und Politik, passt zum Beispiel ein gesundes, biblisch orientiertes Familienbild eben nicht mehr in unsere Republik. Vielmehr werden Lebensweisen wie zu Sodom nicht nur geduldet, sondern auch gesetzlich verankert. Seit 40 Jahren haben die Scheidungen um 50% zugenommen. Zehntausende Kinder werden jährlich in Deutschland abgetrieben. Immer mehr Kinder müssen heute psychotherapeutisch behandelt werden und 20% der Schüler bleiben ohne Schulabschluss. Und trotz allen negativen Erfahrungen in der DDR mit gesteigerte Aggressivität und Verhaltensstörungen solcher Kinder, will man die Kinder aus den Familien heraus in Kinderkrippen abschieben, mit dem fadenscheinigen Grund bessere Bildungschancen. Diese Negativliste könnte noch beliebig erweitert werden. Und das alles, weil wir uns im Alltagsleben in Deutschland immer weniger an die Bibel und an die Gebote Gottes orientieren. Und die christlichen Kirchen, die hier mahnen sollten, öffnen sich immer mehr dem Synkretismus, der Religionsmischerei und dem Pluralismus. Und wer hier nicht mitmacht, der wird ausgegrenzt. Bedenken wir aber, wer das alles so akzeptiert und eben mitmacht, wer dem Zeitgeist hier weiten Raum gibt, der steht auch unter dem Verdammungsurteil des Wortes Gottes. Und er widersteht auch dem Heiligen Geist. So wie es das Volk Gottes zur Zeit Hesekiels getan hat. Sie haben neben dem Altar des Herrn auch noch Altäre anderer Götter gehabt. Der Altar Gottes stand noch, auf ihm wurde auch noch geopfert. Aber auf den anderen Altären eben auch. Genauso können in unseren Herzen verschiedene Altäre stehen. Wir haben da den Altar Gottes. Aber wir räumen ihm nicht die Priorität ein, die ihm gebührt. Und das kann schon damit anfangen, dass wir Dinge oder auch Menschen in unserem Leben mehr lieben als Gott, weil wir sie an die erste Stelle gesetzt haben. Das Verhalten der Menschen hier in unserem Text, das sie Stephanus, aber auch Jesus gegenüber an den Tag legen, nennt die Bibel dem Geiste Gottes widerstehen. Ungehorsam gegen Gottes Wort und seine Missachtung führen zum Widerstreben gegen den Heiligen Geist. Und das lähmt auch das geistliche Leben in der Gemeinde Jesu Christi. Und deshalb ermahnt uns Gottes Geist immer wieder durch sein Wort, zum Beispiel auch mit der Aussage, Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Gehorchen will ihm nicht, kann nach außen hin scheinbar noch alles in Ordnung sein. Es kann bei uns noch den Anschein haben, dass wir ernste Christen sind. Und doch unser Ungehorsam gegen Gottes klares Wort, das Widerstreben gegen den Geist des Herrn, sie haben längst schon unsere Verbindung zu Gott unterbrochen. Ungehorsam gegen Gottes Wort und dem Heiligen Geist widerstreben, das sind die deutlichen Zeichen des Unglaubens und damit des Widerstandes gegen Gott. Und nun, wie reagieren wir auf unser Textwort? Wir, die Frommen, wir, die Gemeinde des Herrn von heute. Auch so wie die alttestamentliche Gemeinde damals mit Empörung. Oder beugen wir uns darunter und tun vor dem Herrn für unser Volk und Vaterland und für uns selbst Buße? Leiden wir noch um der Sünden unseres Volkes willen? Damals in der Zeit der Urgemeinde haben sich Tausende bekehrt. Trotzdem müssen wir sagen, die Masse aber wollte mit Jesus nichts zu tun haben. Sie haben ihn abgelehnt. Und heute? Und wie reagiert ihr heute, die ihr Jesus noch nicht in euer Leben aufgenommen habt, auf das Angebot des Evangeliums des lebendigen Wortes Gottes? Wie reagieren wir auf den Ruf Jesu zur Umkehr und zum Umdenken? Wie reagieren wir auf das Wort vom Kreuz? Mit der gleichen Empörung, die damals gegen Stephanus aufbrach? Oder geben wir alle willig dem Wort Gottes Raum, dass es uns zurechtrücken kann? Möge es doch in jedem Fall so sein, dass wir unseren Widerstand gegen den Heiligen Geist aufgeben und uns vom Geiste Jesu erfüllen lassen, indem wir Buße tun. Möge es doch so sein, dass wir keinen von diesen beiden negativen Möglichkeiten in unserem Herzen Raum geben, dass wir weder fremde Altäre dulden, noch ungehorsam gegen Gottes Wort sind. Denn nur dann kann der Heilige Geist uns erfüllen und uns zum Bekenntnis des Namens Jesu, zur Verherrlichung dieses seines Namens und zum Bau seines Reiches einsetzen in einer Welt, die dem Christentum immer feindlicher entgegentritt. Möge der Herr das mir und uns allen in seiner Gnade schenken. Amen.